Ich war jetzt neulich zum Beispiel in einer Schule und wir haben 4 Solarpaneele, die doppelt so groß waren teilweise wie die Kiddies. 2 Solarbanks dann von uns zum Beispiel angeschlossen in 45 Minuten.
Die Hersteller, die bisher gedrosselte Geräte angeboten haben, die können jetzt das Software-Update machen aus meiner Sicht und die 800 Watt sind jetzt Realität.
Generell würde ich noch mal gerne sagen, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich die 4 Millionen Stecker-Solargeräte locker flockig knacken werden und dass ich hoffe, dass wir diese Produktnormen wirklich dieses Jahr auf den Weg bekommen, weil wir müssen uns einfach diesen Markt im Auge behalten, dass da nicht Produkte platziert werden, wo wir uns später fragen, was haben wir da gemacht.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Manche Trends legen einen Raketenstart hin, andere brauchen etwas länger. Es ist schon über 10 Jahre her, seitdem wir bei PV Magazine den Trend Stecker-Solar zum ersten Mal, damals noch unter dem Begriff Guerilla-Solar, beschrieben hatten. Es war damals tatsächlich noch unentdecktes Terrain und es hat lange gedauert, bis sich die Sichtweise durchgesetzt hat, dass Balkonsolaranlagen kein Risiko für das Stromnetz sind, dass auch eine Do-it-yourself-Anlage sicher ist, selbst wenn man sie nur in eine normale Steckdose steckt. Und inzwischen ist wirklich auch eine Menge passiert. Man hat sich auf Regeln geeinigt und Normen verfasst, diese gerade nochmal vereinfacht. Was früher eine kleine Nische war, mit Photovoltaikmodulen, die auch selbst nur geringe Leistungen aufwiesen und noch ziemlich teuer waren, hat heute das Potenzial, durchaus einen relevanten Teil des Strombezugs einzusparen, insbesondere in kleinen Haushalten in Mietwohnungen. Balkonsolar hat sich als eigenes Geschäftsfeld gemausert und zwar so weit, dass Discounter und Baumärkte auf den Zug aufgesprungen sind. Manche Anbieter kommen sogar mit Balkonsolar-Batteriespeichern auf den Markt. Deshalb wollen wir heute einmal einen Blick auf diesen Markt werfen, darüber sprechen, wie leicht es ist, ein Balkonkraftwerk zu installieren, was man beim Kauf beachten sollte und was das eigentlich bringt. Lohnt es sich? Diese Themen möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Das ist zum einen Jörg Sutter. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie, DGS, und ist auch in den Normungsgremien für die Produktnormen zu Stecker-Solaranlagen vertreten. Hallo, Herr Sutter.
Hallo.
Ich begrüße auch Josef Bergner. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der HTW Berlin. Er war schon 2022 einer der Autoren einer Studie zur Nutzung von Stecker-Solargeräten und hat dann in einem geförderten Forschungsprojekt ein Online-Tool zur Berechnung von Ertrag und Amortisation von Balkonsolaranlagen veröffentlicht. Hallo, Herr Bergner.
Hallo.
Und mein dritter Gast ist Robert Berg. Er ist Director Communications und PR bei Anker Innovations in der Dachregion. Dort betreut er mehrere Marken, aber unter anderem auch Anker Solix, einen der Anbieter für Balkonkraftwerke. Zuvor war er schon bei Huawei und hat als Redakteur bei der Computerbild gearbeitet. Hallo, Herr Berg.
Moin, freue mich, dass ich da sein darf.
Dann fangen wir an, aber zuvor noch ein Dank an Anker Solix. Das Unternehmen unterstützt diesen Podcast heute als Initiativpartner. Herr Berg, ich würde gerne am Anfang mit Ihnen einen Blick auf den Markt werfen. Anker ist ja ein chinesisches Unternehmen und klar, die meisten Solarmodule und Batteriespeicher kommen heutzutage aus Fernost, aber die Balkonsolaranlagen waren bisher doch eher so eine Nische. Die Pakete für die Kunden wurden meistens von spezialisierten Anbietern, zum Beispiel von Solargroßhändlern, geschnürt. Was macht den Markt jetzt so interessant, dass die Unternehmen hier direkt sogar mit eigenen Marken einsteigen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das sind verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Natürlich ganz klar ein Punkt, der zu erwähnen ist, dass 2022 aus diversen Gründen die Energiekosten ja förmlich explodiert sind. Ich glaube, das haben wir alle auch in unseren Nebenkostenabrechnungen und Stromkostenrechnungen gesehen. Und plötzlich war ein ganz anderes Bewusstsein da. Was verbraucht wie viel? Wo kann ich Energie sparen? Und das war eine Trendwende, wo man merkte, so kann es nicht weitergehen. Und da hat ja die Politik auch einen enormen Einfluss geleistet, indem man einfach zum Beispiel die gesetzlichen Regelungen ja komplett angepasst hat. Da reden wir bestimmt nochmal drüber, aber die Steuererleichterung, dass zum Beispiel keine Mehrwertsteuer mehr bezahlt werden muss, und auch viele andere Fördermaßnahmen, sind, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil dafür, dass plötzlich A, das Bewusstsein da war und auch die Nachfrage extrem gestiegen ist. Also ich meine, wenn wir uns mal die Zahlen angucken, bis, wenn ich so richtig im Kopf habe, bis 2022 waren es um die 75.000 Balkonkraftwerke, die angemeldet waren in Deutschland. Mit 2023 sind es 350.000 knapp, so um den Dreh, die Zahlen. Und das zeigt ja einfach schon, wie wichtig dieser Schritt war, die Mehrwertsteuererleichterung im Jahr 2023 mitzunehmen und dass viele Leute dann auch auf diesen Zug aufgesprungen sind und natürlich auch dementsprechend viele Hersteller.
Parallel mit den eigentlich nach diesen Strompreissteigerungen sind ja dann auch die Preise für die Solaranlagen drastisch runtergegangen. Was kostet denn so eine Anlage heute, wenn man die kauft?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Modelle. Man kann sich das natürlich selbst zusammenbasteln, alles. Das heißt, man kauft sich Solarpaneele, einen Wechselrichter, die passenden Kabel und dann steckt man das an die Steckdose. Es ist ja wirklich so einfach. Und dann gibt es natürlich auch viele Herstellerlösungen. Ich meine, wenn man sich jetzt mal seinen Prospekt anguckt, den Wochenprospekt, ich habe jetzt erst letzte Woche wieder bei einem Discounter mit einem gelben und roten Logo gesehen, dass da ein Balkonkraftwerk mit Speicher im Angebot ist. Das waren, glaube ich, 1.100 Euro mit Speicher, was schon wirklich Wahnsinn ist, was vor einem Jahr die UVP von unserem ersten Speicher war. Und jetzt bekomme ich dazu quasi in Anführungsstrichen kostenlos noch das ganze andere Paket und nicht nur den Speicher. Das heißt, da ist wirklich eine Art Preiskampf entstanden und man kann natürlich auch noch günstigere Lösungen kaufen, die im Bundle erhältlich sind. Ich arbeite ja nun mal für Anker Solix und wir sind da auch einer der Marktführer. Und bei uns ist es ein bisschen teurer. Gibt es öfter mal auch Leute, die sagen so, ach, bei Anker ist es ein bisschen teurer, woanders kriege ich es günstiger. Richtig, aber es kommt ja auch auf den Service an. Und ich meine, das kann man ganz gut sehen. Die Bundesregierung hat ja jetzt das Solarpaket 1 verabschiedet. Das heißt, Mitte Mai wurde dann endlich beschlossen, dass man unter anderem 800 Watt einspeisen kann, nicht mehr nur 600 Watt. Und jetzt, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, würde ich sagen, dass viele Hersteller noch nicht dieses Update an den Mann gebracht haben und an die Frau. Und wir haben es direkt einen Tag, nachdem der Startschuss offiziell möglich war, direkt ausgeliefert. Das zeigt ja einfach auch, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, bekommt man halt auch ein bisschen mehr Service oder ganz viel Service.
Okay, das sind sozusagen schon die Unterscheidungsmerkmale, wo Sie sagen würden, da sollte man vielleicht drauf achten, weil ich meine, letztlich sind die Anlagen sehr vergleichbar. Meistens hat man zwei Module, einen Wechselrichter, da kann man sich als Hersteller wahrscheinlich auch gar nicht so richtig absetzen, oder?
Das stimmt, also die Modelle sind ja an sich relativ ähnlich, das ist wahr, aber man kann sich definitiv über den Service und über die Garantieleistung einfach auch unterscheiden als Hersteller. Wir arbeiten hier mit Energie, wir arbeiten mit Sachen, die auch im Wind stehen, vielleicht auch in einer höheren Höhe. So, das heißt, da möchte ich doch, wenn irgendwas nicht funktioniert, gerade bei meinem Stromkreislauf, möchte ich doch einen Ansprechpartner haben, dem ich vielleicht sogar vertrauen kann, der mir aber auf jeden Fall möglichst alle Antworten auf meine Fragen gibt. Und ich glaube, das sind sehr, sehr viele Leute bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen und sind auch froh, wenn sie dann einfach eine Herstellergarantie haben, die ein bisschen länger geht. Also zum Beispiel, wir geben Herstellergarantie von 10 Jahren, weil diese Geräte sind ja genau auch auf solche Zeiträume und noch viel länger darauf ausgelegt. Und da sollte man schon darauf achten, ohne jetzt Werbung machen zu wollen für unseren Unternehmen, aber einfach generell darauf achten, dass auch wirklich die Rahmenbedingungen stimmen und nicht nur der Preis. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel unsere Solarbank 2 Pro gerade auf den Markt gebracht. Es ist eine neue Speicherlösung, die so ein bisschen die Brücke schlägt zwischen einem einfachen Balkonkraftwerksystem und einem einfachen Speicher hin zu dieser PV-Anlage, die viele Leute, Eigenheimbesitzer ja auf ihren Dächern haben, aber die viele nun mal, weil Deutschland ein Mietermarkt ist, nicht nutzen können. So, und wenn ich dann auf einmal aber bis zu 9,6 Kilowattstunden speichern kann, dann habe ich ja schon fast eine PV-artige Anlage auf meinem Balkon oder in meinem Garten, auf meiner Terrasse. Und da passiert schon sehr, sehr viel, gerade beim Speicher, weil bei uns ist das zum Beispiel direkt integriert. Das heißt, ich brauche dann keinen Wechselrichter mehr. Das heißt, ich habe 2 Solarpaneele oder 4, schließe die parallel an und habe damit alle Vorteile. Und da sieht man schon, da kann man sich als Hersteller dann schon mit Innovationen differenzieren und merkt das auch am Zuspruch der Kunden tatsächlich.
Auf die Speicher kommen wir auch später noch zu sprechen. Aber jetzt vielleicht nochmal die Frage, funktioniert das mit dem Service, funktioniert das mit der Garantie, wenn die Balkonkraftwerke zum Beispiel über einen Discounter oder über einen Baumarkt verkauft werden?
Das ist die Frage. Also was wird da genau gebundelt? Wo kommen die Solarmodule her?
Wer ist da haftbar? Also ich meine, viele Anker-Solix Solarbanks werden tatsächlich mit den günstigen Paneelen gebundelt. Nicht mit unseren Wechselrichtern, zum Beispiel, wenn man von nach der ersten Generation geht, oder mit unseren Solarpaneelen. Und da ist natürlich dann schon die Frage, wer da haftbar ist und wer auch für die Garantieleistung steht. Also wir geben natürlich immer Garantie auf unsere Produkte, klar. Aber wir als Hersteller können jetzt ja schlecht irgendwie Garantie geben auf ein Panel oder auch einen Wechselrichter, der nicht von uns stammt. Ja, und das ist, glaube ich, dann schon schwieriger. Und dann habe ich als Kunde natürlich die ganz normalen gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber den Discountern oder wo auch immer ich das kaufe. Aber was ist dann nach der gesetzlichen Frist, die abgelaufen ist, wo kann ich mich dann daran melden? Und das ist natürlich dann schon mal eine Frage, die viele Leute einfach auch dann mit Blick auf das Preisschild dann vielleicht auch übersehen. Und wie gesagt, es ist ein Projekt und ein Produkt, was ja 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre halten soll.
Okay, das heißt also, vorteilhaft ist wahrscheinlich schon, wenn man dann von einem Hersteller ein Bündel kauft und dann sozusagen einen Ansprechpartner hat für all seine Fragen. Jetzt gab es vor kurzem einen Testbericht zum Thema Balkonsolaranlagen, der eher ungünstig ausgefallen ist, aber nicht so sehr, weil die Anlagen eine schlechte Performance hatten, sondern weil es elektromagnetische Störungen gab, die Tester als Grund für drastische Abwertungen angesehen haben. Herr Sutter, wie stark können Wechselrichter den Funkverkehr beeinträchtigen? Und muss mich das als Nutzer jetzt beunruhigen? Bin ich von Elektrosmog betroffen?
Also in der Praxis in aller Regel nicht. Das muss man ganz klarstellen. Ich kenne den Test auch. Ich habe den Test gelesen und ich war als erstes Mal von dem Test sehr begeistert. Und zwar deswegen, nicht weil da einige Geräte wegen EMV-Problemen durchgefallen sind. Das war tatsächlich so. Da müssen die Hersteller halt nochmal nacharbeiten. Aber es kam vor allem raus, dass von 8 Geräten, die getestet worden sind, 7 im Thema Sicherheit mit sehr gut abgeschnitten haben. Und das 8. Gerät hat mit gut abgeschnitten. Das war für mich mal ein großer Stein, der mir vom Herzen gefallen ist, weil das immer das Hauptargument gegen Steckersolar war in den vergangenen Zeiten. Ist das überhaupt eine sichere Geschichte? Oft eine Frage, die an uns gerichtet wird, kann ich sowas sicher einsetzen? Und da hat der Test gezeigt, ja, ich kann sicher einsetzen. Und das Thema EMV oder Elektrosmog, wenn das die Leute beschäftigt, man muss es ernst nehmen, gar kein Thema. Beim Elektrosmog ist es so, dass ja viele Leute Angst haben, sie können nicht richtig schlafen. Das ist aber im Zusammenhang mit Solaranlagen ja eh nicht relevant, weil das Solarmodul, mein Steckersolarmodul, ja tagsüber arbeitet. Und spätestens, wenn die Sonne untergeht, arbeitet das Gerät ja nicht mehr. Da ist wirklich alles abgeschalten, da gibt es auch keine Strahlung mehr. Also Richtung Schlaf braucht sich sowieso niemand Gedanken machen. Und zu dieser elektromagnetischen Verträglichkeit, da gibt es eben Grenzwerte. Und wenn jetzt an einem Test rauskommt, dass ein Hersteller einen Grenzwert nicht einhält, dann muss der Hersteller seine Kiste einfach besser machen. Dann muss der eben nacharbeiten. Die Grenzwerte sind aber so niedrig gesetzt, meiner Einschätzung nach, dass das auch in keinster Art und Weise bei einer leichten Überschreitung der Grenzwerte dann zu irgendwelchen Problemen führt. Also ich hatte auch schon mal ab und zu eine Rückmeldung, dass ein Steckersolarbetreiber sagt, ja, er hat da mit seinem Nachbarn ein bisschen Problem. Das könnte auch sowas gewesen sein. Aber wenn es dann eben Geräte sind, wie auch der Herr Berg sagt, es gibt eben auch Geräte am Markt, die sehr günstig sind. Und vielleicht haben die auch diese EMV-Tests eben nicht absolviert. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass es in so einem Fall auch schief geht. Aber das Standardgerät und der Standardwechselrichter auf dem PV-Markt, der macht bei der Zulassung einen EMV-Test. Da werden die Grenzwerte bestimmt und wenn der drüber liegt, wird er nicht zugelassen. Also da können wir uns eigentlich schon sehr, sehr sicher sein, dass das keine Probleme macht.
Und kann das tatsächlich den Funkverkehr stören?
Rein theoretisch wahrscheinlich auch, da haben auch viele dann Angst davor, aber in der Praxis kenne ich da auch überhaupt gar keine Probleme.
Okay, das heißt, die Hersteller müssen einfach noch mehr Augenmerk auf ihre elektrische Verträglichkeit richten, richtig prüfen und dann wird es klappen. Welche Normen müssen denn die Hersteller sonst noch so erfüllen, damit die Balkonkraftwerke sicher sind?
Also bisher sind es ja verschiedene Normen für die verschiedenen Komponenten des Steckersolargeräts. Also ich habe mein Solarmodul, das hat dann die 61215 zu erfüllen. Da gibt es einen ganzen Regelkatalog, was ein Solarmodul können muss, von der elektrischen Sicherheit über die Hagelfestigkeit, über die Stabilität vom Modul und so weiter. Beim Wechselrichter gibt es dann eine VDE-Vorgabe, 41.05, die ich einhalten muss, wenn ich das ans Netz anschließe. Gleiche Vorgabe wie für große Wechselrichter an großen PV-Anlagen. Also das war bisher immer so ein Sammelsurium, sage ich mal. Und jetzt gerade Verbraucher, Verbraucherinnen, für Interessenten an dem Thema, wird jetzt wahrscheinlich spannend, dass wir wohl Ende des Jahres eine Produktnorm kriegen. Und zwar für das komplette Steckersolargerät. Da ist quasi die Kombination drin, da sind die ganzen Einzelkomponenten dann beschrieben, Die müssen ihre Qualitätsmerkmale erfüllen, aber die Kombination muss auch zusammenpassen. Und das Schöne ist, dass darin, zumindest in dem Normentwurf, den es jetzt gerade schon gibt, dann auch solche Dinge drinstehen, wie dass die Beschriftung der Stecker da sein muss oder dass Bedienungsanleitungen auf Deutsch dabei sein müssen, wo ganz klar beschrieben werden muss in Zukunft, wo darf ich diese Steckersolar, die ich jetzt gekauft habe, auch tatsächlich einbauen und einsetzen. Das ist oftmals auch so eine Diskussion, welches Gerät darf ich jetzt an meinem Haus in sehr hoher Balkonhöhe überhaupt anbringen? Darf ich das nicht? Und das muss in Zukunft, wenn das Gerät nach dieser Produktnorm gebaut wird, ganz klar und eindeutig in der Bedienungsanleitung drinstehen. Und das ist ein Riesenfortschritt, dass man in Zukunft diese Pakete kaufen kann. Die haben dann einen Stempel mit der VDE-Norm auf dem Karton. Und dann weiß ich als Verbraucher, als Verbraucherin einfach, ich kaufe das Ganze und das ist komplett sicherheitstechnisch in Ordnung.
Und diese VDE-Norm, wann kommt die jetzt raus?
Also man kann immer ein bisschen spekulieren, man wollte die viel schneller fertig haben und dann gab es aber nach dem ersten Entwurf, der veröffentlicht worden ist, gab es sehr, sehr viele Einsprüche gegen diesen Normentwurf. Das ist dann alles in Normungsgremien verarbeitet worden. Deshalb hat man jetzt einen zweiten Normentwurf gemacht, also modifizierten, verbesserten. Der ist jetzt nochmal öffentlich gestellt worden und jetzt geht es eben wieder seinen Normungsweg. Aber man geht allgemein davon aus, dass man bis Jahresende diese Produktnorm auf dem Tisch haben, dass die dann fertig ist, sodass jemand, der jetzt heute eins kaufen möchte, so ein Stecker-Solargerät, davon noch nicht profitiert. Aber wenn dann im nächsten Jahr jemand auf das Thema aufspringt, dann wird er ein Gerät nach VDE XY kaufen können. Und hat dann eben das ganze Paket mit den Kriterien, mit der Sicherheit und so weiter drin.
Und wie sieht es mit der 600-Watt-Grenze aus? Bisher durften die Haushalte ja nur einen 600-Watt-Wechselrichter einsetzen. Und jetzt soll man ja auch größere nutzen dürfen. Herr Berg sagte, sein Unternehmen hat es schon durchgesetzt. Aber wir hatten vor kurzem noch geschrieben, man musste noch warten. Was ist wahr?
Ja, spannende Frage. Ich hatte bis vor kurzem, bis vor ein, zwei Wochen hatte ich auch gesagt, wir haben eigentlich über das Solarpaket 1 gesetzlich jetzt die Definition, dass ein Stecker Solar bis 800 Watt geht. Nicht mehr und nicht weniger hat der Gesetzgeber da erklärt. Und ich hatte auch vor zwei Wochen noch den Standpunkt vertreten, wir müssen dann noch warten, bis der Normgeber diese Norm geändert hat. So, jetzt hat aber ein Detail noch passiert. Diese Norm, die bisher diese 600 Watt Einschränkung macht, bezieht sich ganz streng genommen auf die Anmeldung beim Netzbetreiber. Und diese Anmeldung beim Netzbetreiber hat ja der Gesetzgeber auch mit abgeschafft. Das heißt, diese alte Norm mit den 600 Watt hängt komplett in der Luft und hat gar keine Grundlage mehr. Die kann nicht mehr gelten für unseren Einsatzfall. Und deshalb bin ich jetzt ganz froh. Ich dachte auch, jetzt fallen wir wieder in so eine Grauzone rein, wo wieder keiner weiß, was los ist. Ich habe auch viele in dem Bereich rumgefragt, so in den letzten 14 Tagen, was denkt ihr, was da jetzt gerade gilt und was nicht. Und jetzt haben wir aber auch eine öffentliche Seite vom VDE zum Thema Steckersolar, wo die 800 Watt bestätigt sind. Und von der Seite her, glaube ich, sind die 600 Watt jetzt wirklich Geschichte. Wir haben die 800 Watt heute. Die Hersteller, die bisher gedrosselte Geräte angeboten haben, die können jetzt das Software-Update machen aus meiner Sicht. Und die 800 Watt sind jetzt Realität.
Okay, super. Das ist ja mal eine richtig gute Nachricht. Wie sieht es aus mit den Solarmodulen? Gibt es da noch eine Grenze bei der Leistung, wie viel Solarmodule man auf seinem Balkon anschließen darf?
Da gibt es jetzt sogar erstmals eine Grenze. Bisher war das nicht geregelt. Bisher hätte man theoretisch ganz viele Module machen können. Wäre natürlich technisch Quatsch gewesen, aber es wäre gegangen. Jetzt mit dem Solarpaket 1 hat der Gesetzgeber eine Grenze vorgegeben von 2000 Watt für Stecker Solar als Modulleistung. Wenn ich jetzt ein heutiges Modul anschaue mit 400 Watt, dann kann ich davon rechnerisch 5 Module einbauen. Ich halte das Ganze jetzt aus unserer Sicht nicht für irgendeine Grenze, die irgendwo dramatisch ist, weil das typische Steckersolargerät hat ein oder zwei Solarmodule. Wir empfehlen immer einem stromsparenden Haushalt ein Modul. Wenn es eine vierköpfige Familie ist mit Kindern, die ein bisschen Stromverbrauch haben, mit Gaming-Laptops und so weiter, dann sollen die zwei Module nehmen. Aber ich brauche eigentlich keine 4 oder 5. Von der Seite, wir haben diese 2000 Watt Grenze, aber in der Realität bei den allermeisten Steckersolargeräten spielt die überhaupt gar keine Rolle.
Und welche Bürokratie habe ich jetzt noch als Käufer eines Solarkraftwerks, eines Steckersolarkraftwerks? Was muss ich noch anmelden?
Also wir müssen noch eine Anmeldung vornehmen. Bisher waren es bei Steckersolargeräten 2 Anmeldungen, die man machen musste. Man musste das Ganze beim Netzbetreiber anmelden und bei der Bundesnetzagentur. Die Netzbetreiberanmeldung ist komplett weggefallen, die gibt es jetzt gar nicht mehr. Ich muss mich bei der Bundesnetzagentur noch online anmelden mit meinem Gerät, aber diese Anmeldung ist vereinfacht worden. Da geht es jetzt nur noch darum, dass man seinen Namen und seine Adresse eingibt, wo dieses Steckersolargerät dann auch hinkommt. Und dann kommt noch eine Handvoll technische Daten rein, also Modulleistung, Wechselrichterleistung und eben, ob noch ein Speicher dabei ist, ja oder nein. Das muss nur angekreuzt werden online. Aber das Prozedere ist sehr, sehr viel einfacher geworden wie vorher. Und vor allem diese unterschiedlichen Netzbetreiberanmeldungen, je nachdem, wer gerade mein Netzbetreiber ist, bundesweit irgendwo, das ist komplett entfallen. Also das ist eine echte bürokratische Erleichterung. Es hat auch keiner so richtig verstanden, warum man sowas jetzt zweimal anmelden muss. Also das ist eben wieder deutsch-bürokratisch gewesen, aber jetzt ist es abgeschafft. Jetzt haben wir eine vereinfachte Online-Anmeldung und die ist, ich sag mal, in Viertelstunde, 20 Minuten ist die einmalig erledigt und dann kann man sich 10, 15, 20 Jahre an seinem Solarstrom freuen.
Das heißt, ich kaufe mir eine Anlage, ich schraube die an und dann melde ich die an beim Marktstammdatenregister bzw. bei der Bundesnetzagentur und dann kommt eventuell wahrscheinlich der Netzbetreiber nochmal auf mich zu, falls er den Stromzähler wechseln möchte, oder?
Ganz genau, das ist noch das Missverständnis, das es gibt. Viele haben gedacht, wenn die Anmeldung beim Netzbetreiber wegfällt, dann entfällt auch dieser Zählerwechsel. Aber der kommt trotzdem, und zwar deswegen, weil die Bundesnetzagentur eine Kontrollmitteilung an den Netzbetreiber schickt. Also wenn ich bei meinem Stadtwerk das ganze Ding eben nicht mehr anmelden muss, kriegt mein Stadtwerk davon trotzdem mit über das Marktstammdatenregister. Und das Stadtwerk, mein Netzbetreiber, entscheidet dann nach seiner Datenbank, was habe ich für einen Stromzähler? Ist das noch ein alter, der getauscht werden muss? Oder habe ich schon einen modernen Stromzähler, der eben nicht getauscht werden muss? Da brauche ich aber als Betreiber oder als Käufer von einem Steckersolargerät mich gar nicht drum kümmern. Ich muss nur beim Marktstammdatenregister anmelden und falls mit dem Zähler was zu tauschen ist, dann kommt da mein lokaler Netzbetreiber auf mich zu und schickt mir ein Briefchen, dass sie das tauschen müssen und so weiter. Brauche ich also selber gar nichts aktiv machen.
Mhm. Wollten Sie noch was dazu sagen, Herr Bergmann?
Ja, wenn ich da einmal noch mal ganz kurz ergänzen darf, das entspricht ja einfach auch der faktischen Realität, wie wir sie schon vorgefunden haben. Also wir hatten in unseren Studien 2022 herausgefunden, dass nur 20 bis 50% die Geräte überhaupt anmelden und der Rest, der sowieso einfach dran vorbei arbeitet. Insofern hat der Gesetzgeber hier das einfach erkannt und gehandelt und das Ganze einfach vereinfacht.
Vielleicht noch eine Frage in Bezug auf eine reguläre Dachanlage. Wie viel aufwendiger ist es denn jetzt eigentlich, sein Balkonkraftwerk auch regulär wie eine Einspeiseanlage anzumelden, sodass ich dann für den Strom, der vielleicht von mir selber nicht genutzt werden kann, auch noch Einspeisevergütung bekäme?
Also die Situation ist die, dass wenn ich das jetzt als Steckersolargerät anmelde, nach neuer Rechtslage, dass dann die Netzbetreiberanmeldung komplett wegfällt, ich aber für die paar Kilowattstunden, die ich einspeise, keine Vergütung kriege. So, wenn ich jetzt unbedingt eine Vergütung haben möchte, weil es vielleicht bei mir auch ein bisschen mehr Strom ist, der ins Netz reinfließt damit, dann muss ich doch wieder beim Netzbetreiber eine Anmeldung machen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Netzbetreiber jetzt ihre alte Anmeldeformulare weiterverwenden, die sie bisher schon hatten. Und dann kann das wieder so ein bürokratischer Rattenschwanz werden mit Lageplan und alle möglichen technischen Unterlagen. Oder ob das dann auch jetzt nochmal vereinfacht wird. Das können wir, glaube ich, Stand heute einfach noch nicht sagen. Das Gesetz ist jetzt ganz neu. Die Netzbetreiber brauchen jetzt vielleicht auch nochmal 2-3 Wochen, bis sie sich überlegen, wie dieses Prozedere laufen kann. Deshalb, da können wir jetzt noch nichts genauer sagen, ob das vielleicht dann so ist wie bisher oder dann doch wieder modifiziert, vereinfacht. Ich bin da unschlüssig, weiß ich nicht.
Und falls ich jetzt an meiner Anlage nochmal was ändern möchte, einen anderen Wechselrichter oder noch ein Modul dazu, muss ich dann die Anmeldung im Marktstammdatenregister irgendwie aktualisieren?
Man ist als Betreiber verpflichtet, diese Angaben im Marktstammdatenregister aktuell zu halten. Also wenn ich die Leistung erhöhe, weil ich noch ein Modul dazu packe zum Beispiel, dann muss ich diesen Eintrag ändern. Dann gehe ich einfach wieder mit meinen Zugangsdaten da rein, mache eine kleine Änderung und bin wieder draußen. Das ist in 5 Minuten erledigt. Das gleiche passiert auch, wenn ich ein Steckersolargerät nehme und umziehe damit. Ich bin irgendwo zur Miete, ich wechsle die Wohnung, ich nehme es mit zu einem anderen Standort, dann muss ich auch den Standort im Marktstammdatenregister ändern. Also da bin ich dazu verpflichtet, das muss aktuell bleiben. Aber das ist kein großer Aufwand, also sowohl eine Leistungserhöhung als auch ein Umzug ist aus meiner Sicht dann in 5 Minuten erledigt, bürokratisch.
Wunderbar. Wenn wir uns jetzt mit dem Gedanken tragen, ein Balkonkraftwerk anzuschaffen, dann ist ja die nächste Frage, wie viel bringt mir das, welche Menge an Strom kann ich produzieren? Herr Bergner, wie legt man eine Balkonanlage aus? Welche Unterschiede gibt es dazu? Regulären Anlagen, auf welche Werte muss man schauen?
Ja, also an erster Stelle steht erstmal das Ziel, und zwar möchte ich teuren, in Anführungszeichen teuren Netzstrom durch günstigen Solarstrom ersetzen. Und generell sind die Parameter, die ich dort zu beachten habe, relativ begrenzt, wenn ich den Rahmen vorher abgesteckt habe. Das ist zum einen, dass ich einen guten Standort haben muss, dann kann ich mir über die Leistung Gedanken machen, ich sollte mir über meinen Haushaltsstrom Gedanken machen und dann die Kosten, die das Gerät am Ende des Tages verursacht bei der Investition. Als allererstes muss halt geklärt werden, ob ich einen geeigneten Installationsort habe. Da ist der Namensgeber, der hier auch im Podcast genannt wurde, Balkonkraftwerk, vielleicht ein bisschen irreführend. In unseren Studien hatten wir eigentlich eher so herausgefunden, dass das nur ein Installationsort unter vielen ist. Und hier kann man einfach sagen, die meisten Bewohner von Häusern kennen halt ihre sonnigen Plätzchen, wo sie so ein Gerät installieren müssen oder sollten. Und da ist einfach das Ziel, nach Möglichkeit das Gerät nicht in den Schatten zu hängen. Aber es muss halt nicht immer die Südterrasse sein. Also das ist ganz klar. Es kann auch ein Ostbalkon sein oder ein Westbalkon oder irgendwie das Garagendach oder was auch immer. Also das ist das Erste. Ich muss irgendwie einen Ort haben, wo ich sage, Mensch, hier könnte das Projekt Sinn machen. An zweiter Stelle steht dann, dass ich gucken muss, wie viel Platz ich eigentlich habe. Passen da ein Modul hin, zwei Module, drei, vier Module. Habe ich vielleicht sogar mehr Platz, kommt eine größere Anlage in Frage, dann kann ich mir auch Gedanken über eine einspeisende Anlage machen. Also wir müssen ja nicht den Weg über den Stecker Solar gehen, sondern wir können auch den regulären PV-Weg gehen. Und so ein Modul hat ungefähr eine Größe von 1,80 Meter mal 1,20 Meter. Das ist sozusagen das, womit ich rechnen muss. Sprich, jetzt kann ich gucken, wie viel Platz habe ich da eigentlich. Am Balkon wird das nicht beliebig viel sein. Es gibt da herstellerspezifische Unterschiede im Zentimeterbereich, aber so im Großen und Ganzen ist das die Größenordnung, 1,80 Meter mal 1,20 Meter. Von so Sondergrößen würde ich tatsächlich eher abraten, weil das in der Regel einfach deutlich teurer ist. Aber kann auch an manchen Stellen sinnvoll sein. Der dritte Punkt, über den ich mir Gedanken machen muss, ist dann, wie will ich die Module eigentlich montieren? Sollen die aufgestellt werden, angehängt oder mit dem Dach verschraubt oder ähnliches? Und wenn ich das alles geklärt habe, dann weiß ich sozusagen, wo mein Modul steht, wie es dort irgendwie befestigt wird. Und wenn ich das geklärt habe, brauche ich noch einen Einspeisestandort, also irgendwie eine Steckdose, wo ich einspeisen kann. Meistens wird hier die Schuko-Steckdose genommen, präferiert. Das haben wir auch rausfinden können, und so, dass das eigentlich ein de facto Standard ist.
Also eine Verlängerungsschnur reicht aber nicht, oder?
Eine Verlängerungsschnur würde ich sogar von abraten, weil da ja dann tatsächlich die Frage ist, wie sind die ganzen Kontakte, passt das eigentlich alles zusammen oder sorge ich da nicht für unnötige Kontaktstellen, die im Zweifel dann auch brandgefährlich werden können. Also ich sollte schon eine feste Steckdose nehmen, die irgendwie installiert ist an der Hausinstallation und nicht den Weg gehen über Schuko-Stecker, über Mehrfachstecker oder ähnliches. Also davon würde ich dringend abraten. Und wenn ich diese ganzen räumlichen Gegebenheiten geklärt habe, dann kann ich mich gedanklich daran machen, zu gucken, was habe ich eigentlich davon und sozusagen das Ganze energetisch zu bewerten und mir auch darüber Gedanken zu machen, was möchte ich denn? Ich habe zwar Platz für 4 Solarmodule, möchte ich aber vielleicht weniger oder mehr haben. Und da wir ja nicht primär übers Einspeisen reden, müssen wir uns jetzt den Stromverbrauch angucken, den wir eigentlich mit dem Solarstrom reduzieren wollen.
Da haben Sie ja auf den Seiten der HTW Berlin einen Stecker-Solar-Simulator, den man da finden kann, den man aufrufen kann. Und da kann man ja dann seinen Stromverbrauch zum Beispiel eingeben, die Modulleistung, die Batterieleistung, wenn man eine Batterie hat, die Ausrichtung, den Preis und so weiter. Und dann bekommt man heraus, wie hoch ist der Anlagenertrag, wie hoch ist meine Autarkie, mein Eigenverbrauch und welche Amortisationszeiten man vielleicht am Ende hat. Wie funktioniert dieser Rechner? Also auf welchen Basisdaten baut er auf?
Kern des Ganzen ist eine Zeitrillensimulation auf Basis von realen Messdaten. Also wir sind tatsächlich, arbeiten dort mit realen Daten, um sozusagen realitätsnahe Ergebnisse auch zu bekommen. Hinterlegt sind da zum einen Wetterdaten des DWD und zum anderen die Haushaltslast von verschiedenen Haushalten. Hier muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Einfamilienhaus und Wohnung. In der Regel habe ich in einer Wohnung eine geringere Grundlast einfach und auch einen geringeren Stromverbrauch, weil Technik wie Heizungsanlage oder sowas halt nicht zur Wohnung mit dazugerechnet wird. So dass wir hier sozusagen einfach auch eine gute Datenbasis haben, um das Ganze bewerten zu können. Das Ganze wird dann in einer Jahressimulation des ganzen Photovoltaiksystems sozusagen zusammen verschnitten. Es erfolgt in einer Auflösung von einer Minute. Also ich gehe das ganze Jahr durch, jede Minute, gucke, wie viel PV-Erzeugung habe ich, wie viel Verbrauch habe ich. Und das kann ich sozusagen dann miteinander bewerten und kann daraus dann den Direktverbrauch bestimmen. Und das ist sozusagen meine wichtige Größe, weil das ist das, was am Ende dazu führt, dass ich meine Stromkosten reduzieren kann.
Und dieser dieses Verbrauchsprofil, das orientiert sich an einer normalen Familie, wo jetzt, sage ich mal, die Eltern arbeiten gehen und am Nachmittag irgendwann zurückkommen? Oder hat man da auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin Rentner und ich bin sowieso immer zu Hause?
Genau, also was wir beim Steckersolarsimulator gemacht haben, ist sozusagen die ganze Bandbreite mit reinzunehmen. Hier gab es auch keine Metadaten zu, sprich wir wissen nicht, welche Personen dahinter stehen, aber wir haben sozusagen eine Vielzahl von Profilen. Und über diese Vielzahl von Profilen haben wir dann versucht, ein mittleres Profil herauszufinden. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich bin vielleicht im Homeoffice oder ich bin Rentner, ich bin sowieso viel zu Hause, dann werde ich sozusagen tendenziell mit dem Stecker-Solar-Simulator eher eine konservative Abschätzung machen. Und wenn ich sage, naja, ich bin eigentlich fast nie zu Hause, dann habe ich mit dem Stecker-Solar-Simulator wahrscheinlich eher eine etwas optimistischere Annahme getroffen.
Die Leistung des Wechselrichters ist ja jetzt begrenzt auf 800 Watt neuerdings. Könnte ich damit auch mehr als 800 Kilowattstunden im Jahr produzieren? Oder ist der Wechselrichter der begrenzende Faktor da?
Erstmal kann man sich angucken, was kriege ich denn aus den PV-Modulen raus. Wenn ich jetzt so zwei PV-Module bekomme, dann habe ich sozusagen ungefähr eine Energie von 900 Kilowattstunden auf der Gleichstromseite. Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich die in den Haushaltsstrom? Da muss ich das Ganze in Wechselstrom umwandeln. Und das Bottleneck an der Stelle ist jetzt mein Wechselrichter, der sozusagen eine geringere Leistung hat als die PV-Module. Allerdings reden wir hier über eine Nennleistung der PV-Module. Sprich, das machen sie nur, wenn wirklich die Sonne sehr üppig scheint und auch direkt auf die Module scheint. So dass wir in vielen Situationen, wo wir einfach eine Bewölkung haben oder die Sonne nicht senkrecht zu den Modulen steht, die Wechselrichterleistung überhaupt kein Bottleneck darstellt. Also die Einbußen, von denen man hier ausgehen muss, die bewegen sich im niedrigen einstelligen Prozentbereich.
Okay, das heißt, ich würde 800 Kilowattstunden ungefähr rausbekommen, wenn die Ausrichtung gut ist und.
Ja, davon kann man ausgehen.
Was ist denn ein gutes Verhältnis von Modulleistung zu Wechselrichterleistung, vorausgesetzt man hat jetzt den Platz auf dem Balkon oder auf dem Dach?
Das kann man so einfach gar nicht sagen, aber das, was technisch möglich ist, das kann man auch installieren. Module kosten ja nicht mehr so die Welt, das haben wir ja gerade eben schon gehört. Das ist einfach ein Konsumerprodukt inzwischen geworden. Und in der Regel kann ein Stecker-Solargerät mit einem 800 Watt Wechselrichter ohne nennenswerte Einbußen auch die vier Module gut verarbeiten. Die Frage ist dann eher, kann ich diesen Strom auch nutzen oder wird er dann eigentlich nur unvergütet eingespeist? Und da ist es natürlich dann spannend, ab einem gewissen Umfang auch wirklich über Speicher nachzudenken. Aber ganz klar ist, je mehr Module ich irgendwie da auch dranhänge, desto weiter komme ich sozusagen auch bei schlechten Wetterbedingungen mit meinem Solarstrom.
Aber wenn ich jetzt beispielsweise 2000, also die Maximalleistung 2000 Watt an einen Wechselrichter mit nur 800 Watt anhänge, besteht da nicht die Gefahr, dass der Wechselrichter zu heiß wird, wenn jetzt wirklich die Sonne mal stark scheint?
Also der Wechselrichter, der hat ja einen sogenannten MPP-Tracker, der sozusagen das unterbinden würde und der würde die Module dann in Anführungszeichen schlechteren Arbeitspunkt fahren und würde diese Leistung dann gar nicht abrufen.
Das heißt, der verheizt die nicht, sondern der nimmt schon mal weniger Leistung an. Alles klar. Und wie stark sinkt der Ertrag, wenn ich jetzt eine ungünstige Ausrichtung habe? Also meinetwegen einen Ostbalkon oder eine Stelle, wo dann doch noch verschattet ist, eins der Module?
Also so als Daumengröße kann man sagen, dass wir in jedem Fall mehr als 15 Grad haben sollten von der Neigung her der Module und weniger als 90 Grad. Also das wirklich senkrecht hängende PV-Modul ist eher unglücklich von der Ertragsperspektive. Wenn man das leicht anwinkeln kann, dann ist viel gewonnen. Und wir können eigentlich sagen, bis 45 Grad in Südausrichtung bleibt der Ertrag relativ konstant. Und ob ich da nun leicht eine Abweichung nach Osten und Westen habe, spielt da gar nicht so die große Rolle. Je weiter ich sozusagen nach Süden rausgehe oder mit einem Schatten rechne, desto flacher sollte ich das Modul dann installieren, einfach um sozusagen den gesamten Himmel auch die Diffusstrahlung zu bekommen.
Aber gerade bei Balkonmodulen kann es ja schon mal passieren, dass, sag ich mal, die Unterseite zum Beispiel im Schatten liegt, weil dann die Balkonbrüstung Schatten produziert oder so. Reicht es dann, dass ich sage, okay, ich habe ja so ein halbes Modul, wo in der Mitte nochmal so ein Steg ist, bekomme ich dann, also wie wirkt sich Verschattung aus? Ist es dramatisch oder ist es eher was man auch vernachlässigen kann? Weil ich denke mal, das ist wahrscheinlich somit das größte Problem, was Leute haben, die tatsächlich eine Balkonanlage installieren, ja?
Also der Fall ist jetzt sozusagen, ich stelle das Balkonmodul hinter dem Balkonbrüstung auf.
Zum Beispiel, genau. Oder ich habe halt ein gegenüberliegendes Haus, kann ja auch passieren, dass dann der Schatten so waagerecht wandert.
Also das Problem ist, wenn das Modul verschattet wird, dann sind die Zellen, die verschattet werden, die sind sozusagen elektrisch eigentlich so ein bisschen tot. Also die produzieren keine Leistung und inzwischen ist es aber so, dass gerade mit so Halbzellenmodulen und Bypass-Dioden dort die Zellen, die sozusagen dort verschattet sind, dann einfach überbrückt werden und der Rest des Moduls weiterhin seine volle Leistung bringen kann. Aber dann halt nur das halbe Modul, wenn die andere Hälfte verschattet ist.
Und wenn man jetzt einen Wechselrichter mit mehreren MPP-Trackern hätte, würde das dann helfen bei solchen Verschattungssituationen?
Das würde da an der Stelle sicher helfen, um sozusagen die einzelnen Module auch optimal zu regeln. Aber das ist jetzt nicht zwingend erforderlich, weil wir dort mit Bypass-Dioden arbeiten können.
Ich habe noch eine Frage zu den Regeln, Herr Sutter. Dürfte man eigentlich zwei Module nach Osten, zwei Module nach Westen hängen und dann zwei Wechselrichter zu 800 Watt betreiben?
Also wenn man es wieder auf die bisherige Elektronorm bezieht, da war es immer so, dass man gesagt hat, pro Haushalt oder sprich streng genommen pro Stromzähler des Haushaltes darf ich ein Steckersolargerät verwenden mit dieser Maximalleistung von bisher 600 Watt. Wenn sich an dem prinzipiell nichts geändert hat und das hat es normativ nicht, dann müsste man die Ansätze jetzt sagen, pro Haushalt, also sprich pro Stromanschluss darf ich 800 Watt einsetzen. In wie viele Teilsteckersolargeräte ich das aufteile, ist erstmal mir überlassen. Also es gibt ja auch Haushalte, die haben einen Ostbalkon und einen Westbalkon und da wird es durchaus Sinn machen, jetzt ein Modul und einen Wechselrichter auf die Ostseite zu hängen und ein Modul und einen Wechselrichter auf die Westseite zu hängen. Oder es hat jemand einen Balkon mit zwei Balkonflächen auf Richtung Südwest und Richtung Südost. Auch da könnte man die Module ohne Probleme in zwei Ausrichtungen hängen. Da wäre es eben dann wichtig, dass der Wechselrichter zwei MPP-Trigger hat, dass er diese Module getrennt verarbeitet und damit dann einfach intern den maximalen Ertrag aus so einer Kombination rausholt. Aber vom Prinzip ist das kein Problem. Und mit dem Zähler ist noch ganz wichtig, es bezieht sich eben auf den Haushaltszähler. Wenn ich also ein sehr großes Einfamilienhaus habe, darf ich leider nur ein Steckersolargerät mit maximal 800 Watt machen. Wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus habe, wo jede Wohnung den eigenen Stromzähler hat, dann darf jede Wohnung diese 800 Watt ausschöpfen. Also da darf man sich nicht irritieren lassen, wenn man jetzt so eine Gebäudefassade sieht. Ich hatte es gerade vorletzte Woche in Köln gesehen, ein sanierter Bau, 8 Stockwerke hoch und an jedem Balkon war ein Steckersolargerät dran. Das ist richtig herrlich zum Angucken. Das ist tatsächlich auch zugelassen, weil eben jede Wohnung einen Stromzähler hat und damit darf jede Wohnung die 800 Watt ausschöpfen.
Okay, dann nochmal zurück zu Herrn Bergner. Wie viel Strom aus einer Balkonanlage können denn jetzt die Haushalte normalerweise, würden Sie sagen, so Pi mal Daumen, direkt nutzen?
Also da muss ich eine ganz klare Wissenschaftsantwort geben. Es kommt drauf an. So als Daumenwert kann man sagen, dass man so 30-50% der Wechselrichterleistung in Kilowattstunden nutzen könnte. Also wenn ich 400 Watt Modul installiere, 400 Watt Wechselrichter habe und dann entsprechendes Modul ranhänge, kann ich so 150-200 Kilowattstunden pro Jahr vielleicht ernten und direkt meinen Stromverbrauch reduzieren. Bei einem 800 Watt Wechselrichter wären es dann entsprechend 300-400 Kilowattstunden pro Jahr. Ich empfehle hier aber definitiv den Blick in Online-Tools für den Stecker-Solar-Simulator.
Ich habe in Ihren Solarrechner, in Ihren Stecker-Solar-Simulator mal ein Angebot eingegeben, was ich gerade gestern auch bei so einem Discounter gesehen habe. 2x415 Watt für plus Wechselrichter für knapp 300 Euro. Und Ihr Rechner sagt mir, dass ich damit 5 Cent Stromgestehungskosten hätte und sich die Anschaffung schon nach 2 Jahren amortisiert. Ist das realistisch? Das würde ja eigentlich bedeuten, die Balkonanlage kann genauso günstig Strom produzieren wie eine riesige Freiflächenanlage.
Ja, das ist grundsätzlich richtig, wenn ich meine Arbeitskosten abziehen kann. Also das ist ja sozusagen das, was ich immer unterschlage, wenn ich mir so ein Gerät als Customer-Produkt kaufe, dass ich sozusagen ja da auch Arbeit reinstecke, das zu montieren, das auszusuchen, sozusagen das Ganze, was in der Freiflächenanlage bezahlte Kräfte machen müssen. Und ich vermute auch, dass hier keine Unterkonstruktion enthalten ist. Also die Aufhängung am Balkon oder die Aufständerung, die werde ich nochmal zusätzlich kaufen müssen. Insofern sind wir schon am Ende des Tages ein bisschen teurer als die Freiflächenanlage, wenn man sozusagen eine faire Kostenbetrachtung machen wird.
Okay, aber die meisten Leute rechnen ja ihre eigene Arbeit nicht mit.
Ja, genau. Und dann kann ich so 50% bis oder mehr von den Kosten sozusagen nochmal oben draufsetzen.
Wobei man ja auch dazu sagen kann, dass mittlerweile solche Systeme wirklich Plug-and-Play sind. Also ich baue sie auf und ich würde sagen, also ich war jetzt neulich zum Beispiel in einer Schule mit Kindern zwischen 8 bis 15, 16 Jahren. Das war so eine Freizeitgruppe nach der Schule. Und wir haben 4 Solarpaneele, die wirklich groß waren. Also das waren 540 Watt Paneele insgesamt. 4 davon, die doppelt so groß waren teilweise wie die Kiddies. 2 Solarbanks dann von uns zum Beispiel angeschlossen in 45 Minuten. So, und da habe ich extra mal, ich wollte auch mal Lehrer sein und habe dann wirklich mal gesagt, so, wir nutzen keine Anleitung, sondern wir bauen es einfach mal auf, so wie es hier liegt und lass uns doch mal gucken. So, natürlich war da die Halterung manchmal ein bisschen krumm und schief. Bei dem einen Modul war sie anders als bei dem anderen. Aber am Ende des Tages ist doch der Ertrag. Und wir haben 45 Minuten gebraucht. Und das, klar, mit mehreren Kindern. Aber also ich würde jetzt mal so weit sagen, jeder, selbst mit 2 linken Händen, und dazu zähle ich mich auch, schafft das in weniger als 2 Stunden selbst aufzubauen. Natürlich ist das nochmal ein Unterschied, ob ich das jetzt aufs Dach montiere, klar, oder ob ich das einfach in eine Freifläche stelle oder ob ich das an der Balkonbrüstung anhänge. Aber an sich, und das ist ja der große Vorteil, warum wir uns ja auch heute eigentlich treffen, das ist halt super einfach aufzubauen, super simpel, und ich muss halt eben nicht Dutzende Formulare ausfüllen, ich muss nicht ewig auf einen Techniker warten und auf einen Installateur, der eh keine Zeit hat für mich und der auch dann noch wahrscheinlich hohe Rechnungen stellt, sondern ich kann das alleine machen.
Und ich würde auch noch eine Anmerkung zur Amortisation machen. Die wenigsten Leute, die ich kenne, die sich Stecker-Solargeräte zulegen, denken konkret in den Amortisationen. Die gehen mal in den Rechner rein, die schauen sich an, ist so 2 Module, 3 Module, was ist da jetzt sinnvoller, was kommt dabei raus? Aber hinterher geht es nicht mehr um diese 2 oder 3 oder vielleicht auch 4 Jahre Amortisationszeit, sondern da geht es einfach darum, dass sich die dran freuen, die Leute. Und ich kann selber bestätigen, habe auch ein Stecker-Solargerät bei mir daheim. Ich habe einen Laptop daheim stehen, habe da manchmal meine Online-Termine und kann auf dem Bildschirm und in die Ecke gucken und sehe, dass mein Rechner sich jetzt gerade aktuell aus Solarstrom versorgt. Da geht es auch einfach um Spaß und um das gute Gefühl. Und in den allerseltenen Fällen, möchte ich jetzt mal behaupten, geht es nachher um die knallharte wirtschaftliche Amortisation und ich rechne jetzt noch Arbeitskosten rein oder so. Nein, das Aufbauen, das mache ich mit einem Nachbar zusammen, das macht dann auch noch richtig Spaß. Dann kann der auch noch mal gucken, wie das funktioniert. Dann habe ich schon wieder einen überzeugten Mehr gewonnen. Und das ist eine emotionale Sache. Das ist nicht eine Entscheidung auf Wirtschaftlichkeit und auf den letzten Euro.
Genau, so sehe ich das auch. Also man sieht das einfach auch, andauernd wird die App gecheckt, habe jetzt schon viele Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis damit infiziert. Die kriegen auch keine Rabatte oder so, die müssen sich ja schon selbst alles kaufen. Und man merkt einfach die Begeisterung. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Begeisterung, etwas zu erzeugen, anstatt zu bezahlen. Also als damals der Winter war, 2022, haben wir, meine Frau mochte ganz gerne ihre Heizdecke. Und wir haben, ohne dass ich das wusste, weil ich da nicht so die Hand drauf hatte, 96 Cent die Kilowattstunde bezahlt. Das war eine horrende Rechnung, kein Scherz, so wie es so passiert. Ich nenne den Anbieter hier nicht, aber was ich auf jeden Fall sagen will, ich war richtig grollig und ich wollte partout nichts mehr verschenken und ich wollte was selbst erzeugen und es ist doch viel schöner, wenn ich, klar, habe ich erstmal einen Invest, der aber über viele Jahre sich so oder so rechnet, ganz klar, hängt natürlich ab, wie ich das alles nutze, aber
ich erzeuge doch lieber was und schaue dem dabei zu, wie sich etwas entwickelt und wie sich etwas generiert, anstatt immer nur zu bezahlen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese emotionale Ebene ist, glaube ich, eins der entscheidendsten überhaupt. Und das hat man halt bei den Kindern gesehen, weil ganz kurz vielleicht nochmal ergänzend zu dem Thema mit der Schule und mit den Kindern. Wir haben wirklich Wetten abgeschlossen, als wir das dann aufgebaut hatten und haben gesagt, was glaubt ihr, wie viel Watt erzeugen wir? Und die meisten Kiddies wussten gar nicht damit anzufangen. Also ich habe da vorher noch einen Vortrag gehalten, habe dir mal erklärt, was so das Smartphone im Jahr zieht. Das sind dann vielleicht 2-3 Euro oder mein Laptop für 30 Euro. Aber die Summe macht es doch und man hat gar keine Vorstellung, was eigentlich alles so zieht und was es bedarf. Und plötzlich setze ich mich damit auseinander und habe einen ganz anderen Bezug zur Energie. Das heißt, vielleicht sage ich doch, ich habe mir jetzt mühevoll, weil die Sonne heute so schön geschienen ist, habe ich mir heute 5-6 Kilowattstunden erarbeitet, lasse ich mal das Licht aus oder mache mal den Fernseher früher aus. Das heißt, wir tragen da zu dieser Energiewende mit bei, im Kleinen. Und das ist ein ganz, ganz toller Aspekt, der mit das Wichtigste ist, meiner Meinung nach.
Und gleich noch ergänzend, ein Grund, warum wir auch als DGS das Thema seit Jahren vorantreiben und versuchen, da irgendwie vorwärts zu kommen bei Stecker-Solargeräten, ist auch für uns ein ganz massiver Punkt, dass ich damit die ganzen Mieter mitnehmen kann. Ein Mieter in seiner Mietwohnung hat in Richtung Energiewende eigentlich keine Chance. Der kann seine Dämmung nicht verbessern, der kann sich nicht um seine Heizung kümmern, das ist alles Vermieterthema. Aber er kann sich ein Stecker-Solargerät an den Balkon machen oder aufs Garagendach und kann sagen, so, jetzt mache ich auch mit bei der Energiewende. Und viele, die es im Einfamilienhaus machen, das beobachten wir auch ab und zu, die kaufen sich ein Stecker-Solargerät, weil sie der Technik erstmal noch ein bisschen skeptisch gegenüber eingestellt sind und kommen dann ein Jahr oder 2 Jahre später und sagen, so, jetzt bin ich überzeugt, das Ding funktioniert ja ohne Probleme, jetzt baue ich mal eine große PV-Anlage auf mein Dach drauf. Also das hat auch was wahnsinnig Pädagogisches und es hat was wahnsinnig Integriertes, weil ich die ganzen Mieter in der Republik mitnehmen kann für die Energiewende und das kann ich mit keinem anderen Produkt.
Wenn ich jetzt 30-50% meines Stroms ja doch noch ins Netz abgeben oder einspeisen muss, ja, verschenken muss, ohne Gegenleistung, dann könnte man ja auf den Gedanken kommen, einen Batteriespeicher anzuschaffen. Herr Berg hat ja schon gesagt, gibt es auch ganz günstig. Wie wirkt sich das dann auf den Eigenverbrauch aus? Herr Bergner.
Ja, der Eigenverbrauch, der ist gar nicht so das, worauf wir zielen, sondern wir gucken uns immer die Eigenversorgung an. Also sozusagen, welchen Anteil des Netzstroms kann ich ersetzen mit meinem Solarstrom? Der Eigenverbrauch steigt ja auch, wenn ich einen Heizlüfter am Balkon anmache. Das ist natürlich nicht das, was wir eigentlich wollen. Der Batteriespeicher, der kann erstmal diesen Solarstromanteil erhöhen, ganz klar. Der Richtwert ist jedoch, dass der Speicher nicht größer sein sollte als der Stromverbrauch in der Nacht. Weil wir gucken halt immer, okay, kann ich den eigentlich auch einmal am Tag laden und wieder entladen? Das ist sozusagen das Ziel. Also das kann man einfach prüfen, indem man den Zähler mal abends und morgens anguckt und dort die Differenz bildet. Dann kann man sozusagen einen groben Daumenwert sich angucken, was sozusagen da eine Zielgröße sein könnte. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich möchte auch 2-3 Tage überbrücken, aber das ist, glaube ich, aus... Wie gesagt, hier wieder die wirtschaftliche Brille, ist das vielleicht nicht so das Optimum. Aber vielleicht sind es auch einfach ganz andere Themen, die hier sozusagen eine Rolle spielen. Gerade dieses emotionale, ich möchte meinen eigenen Strom verbrauchen, das wird halt von vielen einfach auch genannt. Ne?
Genau, ich glaube, das ist auch gerade beim Batteriespeicher immer eins der größten Argumente. Warum kaufe ich mir einen Batteriespeicher? Ich möchte meinen selbst erzeugten Strom selber noch stärker nutzen. Definitiv. Wie läuft es bei Ihrem System technisch, Herr Berg? 800 Watt gehen in den Haushalt und parallel dazu laufen nochmal 800 Watt in die Batterie über einen Laderegler oder wie ist das?
Ja, sogar mehr theoretisch. Also nehme ich jetzt einfach mal wieder die SolarBank 2 Pro von uns als Beispiel. Die hat 4 MPPT-Tracker, was auch einer der größten Werte am Markt ist. Das heißt, ich kann 4 Solarmodule anschließen. Jetzt hat der Herr Suttner ja auch schon gesagt, das ist bei 2000 Watt gedeckelt. Deswegen haben wir jetzt auch tatsächlich, habe ich gerade erst auch gestern quasi nebenbei erfahren, 500 Watt Paneele, damit wir da auf jeden Fall auch konform sind mit der neuen Regel. Und ja, dann ist es wirklich so, ich habe 2000 Watt Nennleistung und kann das auch quasi erzeugen. Also das ist wirklich das, was ich, wenn die Sonne optimal scheint, wenn, wie Herr Bergner das gesagt hat, alles optimal ausgerichtet ist, kann ich das wirklich erzeugen. Beispiel mit den Kiddies. Wir hatten insgesamt 2070 Watt erzeugt. So, und wenn man dann überlegt, man hat 800 Watt, die gehen direkt ins Haus, die werden im Idealfall ja auch jetzt verbraucht. Also es ist ja auch ein Fakt, bin ich zu Hause oder bin ich nicht zu Hause? Wenn ich nicht zu Hause bin, dann habe ich natürlich meine Verbräuche wie den Kühlschrank, wie den Gefrierschrank, vielleicht läuft die Waschmaschine, die ich angemacht habe, aber ansonsten läuft ja nichts. abends ist ja dann meistens, wo die Familie sich zusammen trifft, wo dann hier mal der Laptop läuft, hier der Fernseher, hier der Ofen angemacht wird. Und dann habe ich ja von meinem erzeugten Strom rein gar nichts und habe es größtenteils tagsüber verschenkt, wenn die Sonne am stärksten ist. Und dafür ist ein Speicher auf jeden Fall das Beste. Und in unserem Fall ist es jetzt einfach so, also 800 Watt gehen jetzt in der Theorie einfach in den Strom tagsüber, fein, werden auch verbraucht, super. Und wenn ich jetzt aber noch 1200 Watt übrig habe von den 2000, weil 800, ne, also 2000 minus 800 habe ich noch 1200 Watt übrig, die gehen dann direkt in meinen Speicher rein. Und Beispiel bei uns, man kann das System speichern, stapeln, das ist wie so ein Klemmbausteinsystem, stapel ich ineinander und komme damit auf bis zu 9,6 Kilowattstunden. So, das heißt, wenn die Sonne meine Systeme so optimal auflädt, habe ich abends und auch die Nacht über und auch den nächsten Morgen das komplette selbsterzeugte genutzt und dann ist mein Speicher im Idealfall leer und ich lade ihn wieder auf. Das heißt, zu optimalen Situationen bin ich quasi autark, quasi. Natürlich braucht man trotzdem den Netzstrom, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Schritt, der neben dieser emotionalen Komponente, die wir gerade schon besprochen haben, ganz, ganz wichtig ist. Ich verschenke nichts, sondern ich speichere für mich auch für die Zeit, wenn die Sonne untergeht zum Beispiel.
Aber wenn der Batteriespeicher jetzt in den Haushalt den Strom abgeben soll, wenn er gebraucht wird, dann müssen Sie ja auch wissen, wann der Haushalt den Strom braucht. Wie stellen Sie das fest?
Das stimmt. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Gehen wir erstmal zu der manuellen Sicht, weil das war zum Beispiel auch ein Kritikpunkt bei uns bei der ersten Generation von der Solarbank, dass das einfach ein blödes System war. Also man konnte nichts wirklich stellen, man konnte Werte sagen. Das heißt, liebe Sonne, du erzeugst jetzt zum Beispiel 600 Watt, war es ja damals noch, jetzt sind es 800 Watt. Ich möchte bitte, dass du 200 Watt automatisch immer direkt in meinen Speicher lädst. Die restlichen 600 Watt, in dem Fall nach aktuellem Gesetzesstandard, gehen dann zu mir rein. Aber ob ich das wirklich gerade brauche, ist ja die andere Frage. Und deswegen gibt es solche schönen Hilfsmittel. Bei uns heißt das Smart Meter. Das ist wirklich so ein kleiner, intelligenter Kasten. Der wird bitte nur, ganz wichtig, von der Fachkraft, also von einem Elektroniker, in den Strom, in den Sicherungskasten geklemmt, an die drei Phasen. Und dann, weil die meisten Haushalte in Deutschland haben ja einen Drei-Phasen-Haushalt, und dann kommuniziert dieser Smart Meter, so heißt es bei uns, wie gesagt, die ganze Zeit mit der Solarbank, mit unserem Speicher. Innerhalb von 3 Sekunden wird dann der tatsächliche Verbrauch, der gerade entsteht, der durch den Sicherungskasten, durch die Phasen ermittelt wird, dann der Solarbank weitergegeben und dann dementsprechend das alles binnen, wie gesagt, von 3 Sekunden automatisch geregelt. Das heißt, das System erkennt, Herr Suttner, der nutzt gerade 300 Watt zu Hause. Gut, die 300 Watt, die gebe ich ihm, aber der Rest kommt gleich wieder in die Batterie, damit er ja nichts verschenkt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges System, dass man redet immer so von smart, aber das ist wirklich smart, dass man wirklich das zu Hause den Bedarf anpasst und dass das System das auch erkennt. Das ist ganz wichtig.
Und in dem Fall wäre dann natürlich auch wieder eine größere Modulfläche sinnvoll, Herr Bergner, oder? Oder wollen Sie dazu noch was sagen?
Ich würde dazu gerne noch was sagen. Und zwar ist das tatsächlich nicht der Standard bei Stecker-Solarspeichern. Das muss man ganz klar so sagen. Die meisten Systeme sind vergleichsweise dumm, in Anführungszeichen, dass ich sozusagen eine Entladeleistung vorgebe und das sozusagen ins Netz einspeist mit einer festen Leistung, bis der Speicher leer ist. Das ist natürlich nicht das, was wir eigentlich brauchen. Weil dann habe ich wieder Netzeinspeisungen und das sind sozusagen eigentlich meine Verluste, wenn man so will. Insofern ist das ein großer Schritt, hier die Speicher smart zu machen. Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist, wir entfernen uns dann natürlich so ein bisschen von dieser Plug-and-Play-Lösung. Weil am Ende des Tages brauche ich dann doch wieder den Elektriker, der kommen muss und mir den Smart Meter installieren muss. Also das beißt sich für mich so ein ganz kleines bisschen.
Das stimmt.
Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, Herr Berg.
Ja, da gebe ich Ihnen recht, das stimmt. Also erstmal ist es natürlich, genau wie Sie schon sagten, meiner Meinung nach ist der beste Zeitpunkt, ein Balkonkraftwerksystem zu kaufen, wirklich jetzt, weil jetzt habe ich die größten Rabatte, jetzt steht der Sommer vor der Tür, jetzt kann ich möglichst viel Strom erzeugen und natürlich stehe ich jetzt vor der Frage, wir hatten ja vorhin schon das Thema, kaufe ich mir eine günstige Lösung, okay, kann man gerne machen, hat man verschiedene Vorteile, gerade auf dem finanziellen Kontoaspekt, auf der anderen Seite hat man natürlich auch einige Nachteile. So, und diese smarte Lösung mit dem Smart Meter ist ja zum Beispiel einfach nur der nächste Schritt. Das zeigt einfach nur, ich meine, wir alle sind irgendwie im Technikbereich aufgefangen und ich glaube, viele Zuhörer hier sind auch sehr technikinteressiert, sonst würden die sich nicht auch so einen langen Talk anhören. Und das ist ja auch gut. Wir haben alle ein Faible für Technik und Ich muss sagen, persönlich beschäftige ich mich schon, seitdem ich klein bin, mit Technik. Ich habe selten so einen Sprung erlebt wie hier jetzt in dieser Phase. Und das ist dem Speicher zu verdanken. Und das schiebe ich jetzt gar nicht auf unser Unternehmen. Da will ich keine Werbung machen. Es ist einfach so, man merkt, dass die Konkurrenz wird da bestimmt auch nachziehen. Man merkt einfach, die Brücke zwischen einem Balkonkraftwerk hin zu einem PV-System wird geschlagen. Und für viele Leute ist das jetzt gerade das Optimum. Und dann würde ich sagen, es ist vielleicht sogar verkraftbar und verschmerzbar, wenn man dann mal den Elektriker anruft, vielleicht auch Freund Elektriker hat, der einem dann beim Einbau hilft. Wie gesagt, selbst auf gar keinen Fall, weil man damit mit hohen Stromwerten arbeitet. Aber der Einbau ist an sich von einer Fachkraft kein Hexenwerk, ist in maximal 30 Minuten gemacht und dementsprechend sind die Kosten überschaubar. Der Output, den Vorteil, den ich dadurch aber habe, der ist exorbitant höher. Und deswegen, ja, ist es mit dem Smart Meter an sich keine Plug-and-Play-Lösung, aber es ist auf jeden Fall für die Zukunft die bessere Lösung, weil alles bedarfsgerecht auf mich angepasst ist, also wie maßgeschneidert quasi.
Herr Sutter, so ein Batteriespeicher in der Art mit gleichzeitig Einspeicherung in den Speicher und gleichzeitig Einspeicherung oder Abgabe von Strom in den Haushalt, entspricht das unseren Regeln? Können wir das so machen?
Also da müssen natürlich auch die Hersteller wieder für ihr Produkt die entsprechenden Regelungen einhalten, das ist ganz klar. Ich hoffe, dass sie das auch tun. Wir sehen als DGS das Thema Speicherung auf dem Balkon immer noch zum Teil ein bisschen kritisch, weil natürlich die Speicher dort auch oftmals einfach in der Sonne stehen und oftmals auch einfach in den Frost gestellt werden. Und ich hatte auch vor einiger Zeit von einem Produkt wieder eine Montageanleitung in der Hand, da war ein schönes Foto vorne drauf, genau von so einem System, wunderbar auf dem Balkon platziert, hinter der Glasbrüstung vom Balkon. Und in der Montageanleitung stand dann aber im Kleingedruckten drin, dass das Ding nicht in der Sonne stehen darf und auch nicht im Frost. Und da frage ich mich natürlich dann schon, das ist mit Sicherheit jetzt kein Gerät, dem ich dann wirklich auch 10, 15 Jahre Lebensdauer für den Speicher zutrauen würde. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch so ein Fall, wo man einfach sagen muss, wir sind jetzt in einer technischen Entwicklung. Da wird es jetzt auch nochmal Speicher geben, die vielleicht nach wenigen Jahren schon kaputt gehen. Da lernen dann die Hersteller draus, dass das vielleicht keine gute Idee war, das so zu bewerben oder so in die Montageanleitung reinzuschreiben. Und dann muss man das halt weiterentwickeln und dann muss man da zu anderen Lösungen kommen, die dann vielleicht besser arbeiten.
Outdoor-Fähigkeit von Speichern, Herr Berg, was sagen Sie dazu?
Ja, hat Herr Suttner ein gutes Thema tatsächlich aufgetischt. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel, ich kann jetzt für unser Produkt sprechen, wir arbeiten in einem Toleranzbereich von minus 20, da ist eine integrierte Heizung mit drin. Minus 20 erreichen wir Gott sei Dank in Deutschland vielleicht mal auf dem Brocken oder in den Alpen. Gott sei Dank, wenn das so bleibt, das Wetter nicht. Im Winter, aber Fakt ist, bis minus 20 funktioniert zum Beispiel die Solarbank 2 Pro bei uns zuverlässig und bis zu 55 Grad. Das heißt, da ist eine relativ hohe Breite. Natürlich sollte man darauf achten, niemals einen Speicher in die pralle Sonne zu stellen, weil ich meine, unser System ist zum Beispiel aus Aluminium gefertigt, das heißt, es ist outdoorfähig. Das hält auch den Gezeiten, sag ich jetzt mal, Stand und Wind und Wetter. Aber natürlich ist es smart, wenn man zum Beispiel einfach so eine Batteriespeicher, der draußen steht, dann einfach auch hinter dem Solarmodul versteckt. Das ist ja dann wiederum verschattet und dann ist ja automatisch schon ein bestmöglicher Schutz da tatsächlich gewährleistet.
Noch eine Frage an Herrn Bergner. Ihr Stecker-Solarsimulator funktioniert bisher nur bis 600 Watt. Wann sehen wir denn da das Update?
Ja, das ist ein viel ersehntes Update tatsächlich, vor dem wir uns schon lange rumdrücken, aber ich sag mal zeitnah. Also wir sind da gerade im finalen Review des Updates und hoffen, dass die Veröffentlichung gleichzeitig mit dem Podcast hier stattfinden wird. Im schlimmsten Fall 1 bis 2 Wochen später.
Da bin ich ja froh, dass der Hersteller sogar mal schneller ist als die Experten.
Ja. Ich meine, die Fortschritte bei den Balkonsolar, bei den Checker-Solaranlagen sind super, es geht rasant voran, aber vielleicht an jeden von Ihnen noch einmal die kurze Frage aus Ihrer Perspektive, was kommt als nächstes? Fangen Sie an, Herr Berg.
Ja, ich bin ehrlich gesagt froh mit dem Ist-Zustand gerade. Also ich bin wirklich sehr, sehr froh, zum Beispiel mit dem System, was wir jetzt auf den Markt gebracht haben, weil es einfach alle Kinderkrankheiten der ersten Generation, die vor nicht mal einem Jahr veröffentlicht worden ist, einfach ausgemerzt hat. Mehrere MPP-Tracker, wind- und wasserfest zu Minus- und Plusgraden. Ich kann bis zu 4 Solarmodule anschließen. Also da ist extrem viel Musik jetzt gerade schon drin. Und dadurch, dass wir einfach nochmal gesetzliche Rahmenbedingungen haben, glaube ich, sind wir gerade schon an einer Phase, wo auch die Konkurrenz wahrscheinlich nachzieht, wo wir in einem sehr, sehr guten Zustand sind. Und wenn da möglichst viele Leute mitziehen können, dann wäre ich schon sehr, sehr zufrieden. Und wir als Hersteller natürlich auch, weil man muss sich ja ganz klar vormachen, jeder, der Teil dieser Energiewende in Anführungsstrichen ist, der leistet ja einen Beitrag dazu, dass wir mehr Energie haben. Und wenn ich mich hier umblicke, auch in den Wohngebieten, ich wohne in Hamburg, da sind noch ganz viele Balkonflächen frei. Und wenn da einfach schon, egal ob es jetzt ein High-End-System ist oder ein günstiges Discounter-System, ist jetzt vielleicht blöd als Hersteller das zu sagen, aber egal was daran hängt, wenn da was dran hängt, dann ist das schon ein Fortschritt, weil dann erzeugt jeder seinen Energieanteil und wir als Gesellschaft, als Land haben generell einfach was zusammen erzeugt. Und das finde ich ist eine schöne emotionale Vorstellung auch und zeigt einfach auch, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist.
Herr Sutter.
Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt diese ganzen gesetzlichen Verbesserungen haben. Also gerade den Bürokratieabbau. Ich glaube, das wird dem Thema noch einen ganz schönen Schub jetzt in den nächsten Wochen und Monaten geben. Ich schaue aber schon noch ein paar Monate weiter. Ich hoffe zum einen drauf, dass wir jetzt die Produktnorm zum Abschluss kriegen, weil das auch nochmal ein sehr großer Schritt ist für manchen Skeptiker. Ich kaufe dieses Ding als fertiges Set. Da steht alles drin. Da gibt es eine gescheite Montageanleitung dazu und so weiter. Da wird die Produktnorm uns sicherlich helfen. Und ich hoffe noch auf diese Gesetzesinitiative zur Privilegierung. Die fehlt uns nämlich auch noch. Das Justizministerium hat ja im letzten Jahr einen Gesetzentwurf rausgegeben, dass praktisch Steckersolargeräte privilegiert eingebaut werden sollen. Das heißt, ich muss zwar immer noch den Vermieter fragen, aber für den Vermieter ist es dann schwieriger, Nein zu sagen oder diesen Einbau zu verhindern. Und das wäre, glaube ich, gerade für den ganzen Mietsbereich, für den ganzen WEG-Bereich nochmal ein großer Schritt nach vorne in der Richtung. Und da hoffe ich und freue mich drauf, wenn wir da vielleicht auch bis Herbst oder bis Jahresende auch diesen Knopf rankriegen und da auch einen Haken hinmachen können und sagen können, damit geht's weiter vorwärts.
Herr Bergner?
Ja, also ich sehe gerade bei den Speichern sehe ich noch großen Handlungsbedarf und freue mich, dass Anker Solix da hier den richtigen Weg geht, die Dinger smart zu machen. Weil das hat mir schon ein bisschen Bauchschmerzen gemacht, die Systeme, die wir dort gesehen haben, die entsprechen einfach nicht dem, was wir sozusagen aus dem großen Heimspeichermarkt kennen, sondern das ist einfach das nicht das, was wir eigentlich wollen und was wir eigentlich auch im Stecker-Solar-Simulator abbilden. Insofern freue ich mich, dass da Bewegung drin ist. Generell würde ich nochmal gerne sagen, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich die 4 Millionen Stecker-Solar-Geräte locker flockig knacken werden. Und dass ich nochmal hoffe, dass wir diese Produktnormen wirklich dieses Jahr auf den Weg bekommen, weil wir müssen uns einfach diesen Markt im Auge behalten, dass da nicht Produkte platziert werden, wo wir uns später fragen, was haben wir da gemacht. Also ich glaube, da ist einfach jetzt an der Zeit zu erkennen, das ist wirklich ein Massenprodukt und das wird sozusagen breitflächig eingesetzt.
Aber Sie sehen schon, dass die Balkonsolaranlage irgendwann auch wirklich Teil des Smart Homes sein kann?
Ja, definitiv. Also die Balkonsolaranlage, das ist definitiv ein Bestandteil, es ist ein Erzeuger und hier können wir irgendwie steuern und mit einbinden, klar.
Herr Sutter?
Ich sehe das Steckersolargerät auch als neues Normal im Sanierungsbereich. Also wenn es dann mal um Mehrfamilienhäuser geht, wo die Fassade saniert werden muss, dann müssen wir doch hinkommen, dass wenn eine Balkonsanierung stattfindet, wenn eine Fassadensanierung stattfindet, dass einfach selbstverständlich ein Steckersolargerät dahin gebaut wird und der Stecker dazu und der Mieter kann das nachher nutzen. Das muss selbstverständlich werden. Da sind wir nicht mehr so arg weit davon entfernt. Ich glaube, das kriegen wir hin in den nächsten paar Jahren und dann wären wir da auch nochmal einen ganz, ganz weiten Schritt weiter. Das wäre dann einfach das Normal.
Dann danke ich Ihnen recht herzlich für das interessante und lebhafte Gespräch. Das waren Robert Berg von Anker Innovations, Josef Bergner von der HTW Berlin und Jörg Sutter von der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie. Dieser Podcast erscheint kurz vor der SmarterI in München. PV Magazine wird vor Ort sein und wir freuen uns, wenn Sie dort vorbeischauen. Wir haben Stand 250 in der Halle A2. Zusätzlich werden wir ein Fokus-Event vor Ort haben. Am 20. Juni sprechen wir vormittags über Modultechnologie und Modulqualität. Außerdem haben wir eine Session über Großspeicher. Am Nachmittag diskutieren wir dann auf Deutsch über Energiemanagementsysteme und die Frage, wie man eine Wärmepumpe steuert, wie man dynamische Tarife und Netzentgelte berücksichtigt und wie ich zum Beispiel meinen Strompreis durch Batterieladungen aus dem Netz bei negativen Preisen senken kann. Melden Sie sich gern dafür über unsere Homepage an unter www.pv-magazine.de. Die Teilnahme ist kostenlos. In ein paar Tagen erscheint auch unsere neue Ausgabe, in der die Themen Energiemanagement, Heimspeicher und Module auch eine große Rolle spielen. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen und ein Abonnement abschließen. Oder hinterlassen Sie uns auch ein Like auf den Plattformen. Wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Auf Wiederhören.